HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Dirk Leukroth. Ein groß angelegter Datenklau hat ganz Deutschland aufgeschreckt. Über ein Twitter-Konto veröffentlichte ein bisher Unbekannter persönliche Daten von hunderten Personen des öffentlichen Lebens im Internet. Die Hacker haben auch persönliche Daten von mindestens 60 hessischen Spitzenpolitikern veröffentlicht. Darunter Ministerpräsident Volker Bouffier von der CDU und der hessische SPD-Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel. Auch private Handynummern und Facebook-Chats von Landespolitikern wurden ins Netz gestellt. Nikolaus Buschlüter mit einem Überblick.
Betroffen vom Hackerangriff sind in Hessen Politiker aller im Landtag vertretenen Fraktionen, außer der AfD. Neben den beiden Parteichefs von CDU und SPD auch ein Vorsitzender der Grünen, der FDP-Parteichef und die Fraktionschefin der Linken im Landtag. Außerdem zwei CDU-Landesminister und eine Vielzahl von hessischen Bundestags- und Europaabgeordneten. Allein 33 hessische CDU-Landtagsabgeordnete finden sich auf der Liste wieder. Oftmals wurden ihre Mobilfunknummern ins Netz gestellt, in einzelnen Fällen aber auch ihre Privatadressen, Versicherungsunterlagen, Facebook-Chats oder sogar ein ganzes Adressbuch aus einem Smartphone. Einem Muster scheinen die Veröffentlichungen nicht zu folgen. Von Ministerpräsident Bouffier wurden zwei Briefe publik gemacht, die er als CDU-Landesvorsitzender an die Mitglieder seiner Partei verschickt hat. Um brisante Daten scheint es sich in keinem dieser Fälle zu handeln, denn die CDU-Fraktion im Hessischen Landtag teilt schriftlich mit:
Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand wurden keine sensiblen Daten veröffentlicht. Die zuständigen Bundes- und Landesbehörden müssen jetzt schnell die Ermittlungen aufnehmen, damit die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden können.
Entwarnung kommt auch von der hessischen SPD. Die geleakte Mobilfunknummer des Parteichefs sei schon seit 2 Jahren nicht mehr aktuell und die veröffentlichte Büronummer auch auf öffentlichen Homepages leicht zu finden, deeskaliert ein Parteisprecher. Parteichef Schäfer-Gümbel selbst nennt den Hackerangriff kriminell. Es handle sich offenbar um einen Versuch, Besorgnis und Unsicherheit in der Öffentlichkeit zu schüren. Auch die Grünen im Landtag fordern nun strafrechtliche Konsequenzen. Das hessische Innenministerium in Wiesbaden steht nach eigenen Angaben wegen der Hackerangriffe in engem Austausch mit Bundes- und Landesbehörden. Zurzeit würden die Daten analysiert, danach werde geprüft, ob hessische Politiker durch die Veröffentlichung gefährdet seien. Auch das hessische Landeskriminalamt sei in die Ermittlungen einbezogen worden, heißt es aus dem Innenministerium. Eher gelassen geht der Parteichef der hessischen FDP, Stefan Ruppert, mit dem Thema um. Enthüllt wurde seine private Handynummer, das sei natürlich bedauerlich, gibt er zu. Negative Folgen für ihn habe das aber bisher noch nicht gehabt. Ruppert hat 2 Kurznachrichten von ihm unbekannten Personen erhalten, die sich sogar lobend über seine Arbeit geäußert hätten. Der hessische FDP-Chef sieht erstmal keinen Grund, seine bisherige Mobilfunknummer zu ändern.
Nikolaus Buschlüter über den Hackerangriff auch auf zahlreiche hessische Spitzenpolitiker. Immer wenn die GDL, also die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, sich zu Wort meldet und in die nächsten Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn geht, da halten viele den Atem an, vor allem natürlich die Bahnfahrer. Denn noch allzu gut in Erinnerung sind die langen Streiks der bei der GDL organisierten Bahnmitarbeiter. Aber diesmal ist das Schreckensszenario Bahnstreik überraschend schnell vom Tisch. Deutsche Bahn und GDL haben sich geeinigt und die Details bekannt gegeben. Roman Warschauer mit den Einzelheiten.
Gegen 3 Uhr nachts setzten die Verhandlungsführer der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL ihre Unterschrift unter den neuen Tarifvertrag. Dem Vernehmen nach nahm man sich dann noch kurz Zeit, um auf das Ergebnis anzustoßen, bevor die Beteiligten in ihre Betten verschwanden. Am nächsten Morgen zeigte sich Klaus Weselski, der Bundesvorsitzende der GDL, zufrieden. Man habe ein gutes Ergebnis für beide Seiten erreicht.
Wir haben eine turbulente Tarifrunde gehabt. Wir haben als handelnde Person einen sehr kurzen Zeitraum gehabt, gemeinsame Grundlage zu finden. Es ist uns gelungen, trotz einiger Turbulenzen. Und das bedeutet seit vielen Jahren zum ersten Mal einen Tarifabschluss der GDL ohne Schlichtung und ohne Arbeitskämpfe, was auch für das Zugpersonal ein deutliches Signal der Wertschätzung ist.
Bei den Lohnsteigerungen gleicht der Abschluss dem, den die Bahn bereits im Dezember mit der Eisenbahnergewerkschaft EVG getroffen hat. Die fast 19.000 Lokführer der Bahn erhalten ab Juli zunächst 3,5% mehr Geld. Ein Jahr später kommen noch einmal 2,6% drauf. Und es gibt eine Einmalzahlung von 1.000 Euro. Das Ganze bei einer Laufzeit von fast 2,5 Jahren. Wichtiger, vor allem für die Gewerkschaft, sind aber die nun getroffenen neuen Regelungen, unter anderem für Pausen, Dienstzeiten und Zuschläge, Bahnpersonalvorstand Martin Seiler.
Ferner haben wir gerade auch in Zeiten von mobilen Endgeräten und Internet gemeinsam verabredet, wie können wir noch besser Privatleben und Beruf miteinander vereinbaren, beziehungsweise das auch voneinander trennen, sodass man nicht rund um die Uhr erreichbar ist. Das heißt, wir haben noch bessere Regelungen geschaffen.
Zudem wollen sich Bahn und Gewerkschaft gemeinsam mit der Zukunft der Berufe des Zugpersonals beschäftigen, also etwa von Lokführern, Zugbegleitern oder Bordgastronomen. Sie sollen fit für die Zukunft gemacht werden, Aufgaben angepasst und weiterentwickelt werden, unter anderem mit Blick auf die Digitalisierung. Bahn und Gewerkschaft erhoffen sich davon ein attraktiveres Berufsbild. Bahnvorstand Martin Seiler sieht in dem Ergebnis eine gute Grundlage.
Was uns jetzt auch sehr stark konzentrieren lässt auf unsere Themen Qualität, Zuverlässigkeit der Bahn. Und wir werden uns jetzt in den nächsten Wochen intensiv darum kümmern, noch bessere Bahnen für Deutschland zur Verfügung zu stellen.
Formal muss dem in der Nacht getroffenen Abschluss nun noch die Tarifkommission der Gewerkschaft bis Ende Januar zustimmen. Dies gilt allerdings als Formsache.
Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer haben sich in ihren Tarifverhandlungen geeinigt. Streiks wird es also nicht geben. Einzelheiten waren das von Roman Warschauer. Das Jahr 2018 war eines der trockensten seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Nach Meinung vieler Menschen ist der Klimawandel merkbar, also bei uns angekommen. Das macht sich in erster Linie in der Natur bemerkbar, aber auch in der Wirtschaft und Landwirtschaft. Rainer Jahnke schaut auf das abgelaufene Jahr zurück und fragt nach den Auswirkungen für die Zukunft.
Adolf Lux steht auf seinem Acker bei Borg im Schwalm-Eder-Kreis. Einen Sommer wie diesen hat der Landwirt noch nicht erlebt. Hitze und kaum Regen, das ist historisch, sagt Lux. Eine Entwicklung, die auch kurz vor Weihnachten noch nachwirkt. Lux schabt mit dem Fuß die oberste Erdschicht weg und fördert das ganze Ausmaß des Hitzesommers zutage. Staubtrockener Boden.
Unten wird es trockener. Nach 15 cm wird es schon trocken und dann ist es trocken bis 1,80 m.
Keine Frage, die Landwirte sind vom Klimawandel besonders betroffen. Wirtschaftlicher Erfolg oder Misserfolg hängen eng mit dem Wetter zusammen. Die zunehmende Trockenheit wird dabei zum immer größeren Problem, sagt Stefan Strube vom Regionalbauernverband Kurhessen.
Die Betriebe haben erhebliche Schwierigkeiten im Bereich des Futters, gerade auch viele tierhaltende Betriebe, die im Grunde auf den Ertrag des Grünlandes oder der einzelnen Futterpflanzen angewiesen sind, haben Probleme, ihre Tiere jetzt über den Winter zu bekommen.
Inzwischen experimentieren erste Landwirte mit Pflanzen, die Hitze und Trockenheit besser vertragen. Ein Bauer in Nordhessen hat in diesem Jahr sogar Soja angebaut, eine Pflanze, die mit Trockenheit besser klarkommt.
Sojapflanze wird vereinzelt auch sogar bei uns in der nordhessischen Region angebaut, ist aber ein Exot, so muss man doch sagen, im Anbau. Der Anbau von Banane ist auch für Deutschland kein Thema, weil die klimatischen Bedingungen nach wie vor noch nicht so sind, dass wir hier Bananen oder ähnliches anbauen können.
Fakt ist aber auch, landwirtschaftliche Betriebe können sich von heute auf morgen nicht auf die veränderten klimatischen Bedingungen einstellen, sagt Strube. Und am Ende braucht eben jede Frucht auf dem Acker Regen.
Letztlich haben wir aber noch keine Kultur, die kein Wasser benötigt. Insofern gibt es da noch keinen Königsweg. Und da wird sich auch in den nächsten kommenden Jahren nichts dran ändern.
Aber nicht nur in der Landwirtschaft, auch in der Wirtschaft macht sich der Klimawandel bemerkbar. Zum Beispiel, wenn der Rhein permanent Niedrigwasser hat und Rheinschiffe nur halb beladen fahren dürfen. Zum Beispiel wurde das Benzin an den Tankstellen knapp, sagt Alexander von Gerstorf vom Mineralölwirtschaftsverband.
Wir haben es insbesondere im Rhein-Main-Gebiet und im Süden Deutschlands immer noch mit Engpässen bei der Versorgung mit Benzin und Diesel zu tun. Der Rheinpegel ist deutlich gestiegen, er ist aber noch nicht auf Normalniveau, die Tanklager noch nicht voll.
In Nordhessen musste in diesem Sommer eine Papierfabrik für 3 Wochen die Produktion einstellen, sagt Thomas Matri, Umweltreferent bei der IHK Kassel-Marburg.
Wenn die das Wasser für die Produktion nicht mehr entnehmen können, weil der Pegel zu niedrig ist, dann muss die Produktion stillstehen. Der Betrieb muss weiter Beschäftigte bezahlen, der Betrieb hat vielleicht auch Ausfälle in der Lieferung. Das heißt, da entstehen ganz konkrete Schäden.
Aber, so sagt Matri, es gibt auch die Unternehmen, die vom Klimawandel profitieren.
Ganz konkret ist das die Pumpentechnik. Da, wo wir mit viel Wasser zu tun haben an Standorten, können deutsche Hersteller Produkte, Pumpen bereitstellen, die mit einer hohen Effizienz Wasser eben auch abtransportieren.
Die Auswirkungen des Klimawandels auf Wirtschaft und Landwirtschaft in Hessen, ein Beitrag von Rainer Jahnke. In dieser Woche hat es in Hessen vereinzelt ein bisschen geschneit, zumindest in Nordhessen und da nicht nur auf den Bergen. Das ist wichtig für die Wintersportanlagen, denn die sind natürlich nur offen, wenn auch Schnee liegt. Darüber haben wir mit unserem Reporter Thomas Korte gesprochen und wir haben ihn gefragt, wie denn die Bedingungen für Wintersport in Hessen momentan sind.
Also ich bin ganz ehrlich und würde mal sagen, eher schlecht bis mittelprächtig. Am besten ist es derzeit noch im nordhessischen Wintersportort Willingen, denn da sind 5 Pisten tatsächlich geöffnet, sorgen 8 Skilifte bzw. Förderbänder dafür, dass die kleinen und großen Skifahrer auch nach oben kommen. Dazu gehört eben auch der Sonnenhang, der Ritzhagen, ja, und die kleineren Pisten unterhalb vom Ettelsberg.
Schauen wir mal in die Rhön, das ist doch eigentlich immer ein Garant für Schnee, oder? Wie sieht's da aus?
Nun, da war zwar die Wasserkuppe wegen Wassermangels für die Schneekanonen ein bisschen ins Gespräch gekommen, dennoch sind in der Ski- und Rodelarena die ersten Lifte in Betrieb. So der Zauberteppich und der Skilift Zuckerfeld. Jetzt am Wochenende sogar mit Flutlicht. Die Ski- und Rodelarena Hohe Rotzkopf, die meldet aber keinen Skibetrieb. Und das gilt auch für die Skigebiete im Bereich Vogelsberg, Hoher Meißner, im Taunus oder auch im Odenwald. Dort ist es stellenweise zwar winterlich, reicht aber nicht, noch nicht für Ski- oder Langlauf, allenfalls mal fürs Rodeln oder Schlittenziehen.
Und was erwartet uns jetzt am Wochenende und in der kommenden Woche?
Naja, das ist so ein bisschen von der Entwicklung des Wetters abhängig. Gibt es tatsächlich noch Schneefall? Und wenn ja, ist der auch ausreichend, um eine vernünftig dicke Auflage auf die Pisten zu bringen? Dann heißt es natürlich auch, die Piste zu präparieren. Das braucht auch so seine Zeit. Aber die Betreiber der kleinen und der großen Lifte in Hessen, die sind positiv gestimmt. Die haben den Winter noch nicht abgeschrieben. Und daher werden sicher auch in den nächsten Tagen die ein oder anderen Lifte noch an den Start gehen. Jetzt eben auch vielleicht am Wochenende. Aber wer einfach so den Winter genießen will, für den bieten sich ja auch Wandertouren an. Und da braucht es für den Spaß und die Erholung nicht ganz so viel, außer eben ja, gute Schuhe, warme Kleidung und einfach Lust auf die frische Luft draußen.
Wie sind die Bedingungen in den hessischen Wintersportanlagen? Thomas Korte hat sich für uns kundig gemacht. Ein Schrecken für alle Tierbesitzer, wenn ihr geliebter Vierbeiner abhanden kommt. Allein in den vergangenen Tagen sind wieder mehrere Tiere in den nordhessischen Tierheimen abgegeben worden, die augenscheinlich nach mehrtägiger Odyssee Hilfe bei fremden Menschen gesucht und auch gefunden haben.
Timmy ist kaum noch zu bändigen. Er ist ein kleiner Jack Russell Terrier und er springt an seinem Herrchen und Frauchen immer wieder hoch. Herrchen wischt sich verstohlen eine Träne aus den Augenwinkeln, während Frauchen die Papiere ausfüllt, mit denen sie ihren seit dem Silvestertag vermissten Liebling aus dem Tierheim wieder mit nach Hause nehmen können. Nach einem Böller hatte sich der am Silvesternachmittag losgerissen und war auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Silvester war für die Familie gelaufen, der Neujahrstag auch. Dann, nach 3 Tagen, der rettende Anruf. Timmy wurde von netten Leuten ins Tierheim gebracht. Alles richtig gemacht, erklärt Nicole Räubert, die Chefin des Felsberger Tierheims.
Also wir raten, bei der Polizei den Stelle Bescheid zu geben und bei dem jeweiligen zuständigen Tierschutzverein anzufragen oder am besten gleich eine E-Mail zu schicken mit einem angehangenen Bild. Dann kann man die Tiere am besten zuordnen, Telefonnummer hinterlassen und so funktioniert die Rückführung am besten.
In Kassel schaut man entspannt auf die vergangenen Tage. Erstmals seit 15 Jahren wurde kein Fundtier in das kommunale Tierheim gebracht. Dessen Leiter Carsten Peukert ist erleichtert, denn er kennt die Verzweiflung der suchenden Besitzer. Aber manchmal geht so ein Lieblingstier ja auch auf Reisen stiften. Und, so Peukert, Tierliebe sorgt manchmal auch für die seltsamsten Kapriolen. So weiß er eine Geschichte zu berichten, bei der Kassel Lena einen Hund an der Autobahn im tiefsten Bayern gefunden haben und dann das Tier nach Kassel gebracht haben, um es bei der Polizei als Fundhund abzugeben. Deshalb:
Das Sinnvollste ist immer, das Tier dort abzugeben, wo es auch gefunden wurde, weil da wird es ja auch gesucht von dem Verlierer. Das heißt, wenn ich ein Tier in Bayern finde, schleppst mit nach Kassel, gib's hier im Tierheim ab, ohne das zu sagen. Kann der Verlierer das Tier nie wiederfinden.
In einem Punkt sind sich alle Tierexperten einig. Der beste Schutz gegen Tierverlust ist nach wie vor ein Chip, eingepflanzt unter die Haut des Tieres. Mit dem kann dann nämlich sehr schnell der Besitzer wiedergefunden werden. Und so ist für Freude bei allen gesorgt.
In den vergangenen Tagen sind wieder mehrere Tiere in nordhessischen Tierheimen abgegeben worden. Carsten Gohlke berichtete. Und damit endet der Tag in Hessen mit Dirk Leukroth.